Das ist keine so super einfache Predigt, weil es irgendwie so an diesem wahnsinnig knackigen Bild mangelt. Gemerkt, immer wenn ich versuche, dieses Ding zu beschreiben, dass Gott in uns wohnt und wir sind in Gott und er ist in uns und wir sind in ihm, dann sind irgendwie alle Bilder schwierig, schwach, wirken nicht das, was sie vielleicht wirken sollten. Deswegen muss ich irgendwie so ein bisschen links und rechts ausweichen und mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Vielleicht ein Bild, das würde ich gern ganz am Anfang einpflanzen, das werde ich am Ende nochmal aufgreifen, aber weil das so ein leicht schmerzhaftes Bild ist, dachte ich mir, könnte das vielleicht hängen bleiben, dann ist das vielleicht schon mal eine Möglichkeit. Und zwar heißt es in Sacharja, also es ist irgendwo in den Tiefen des Alten Testamentes, da gibt es eine Bibelstelle, die bemerkenswert ist. Denn wer euch antastet, tastet seinen, das ist Gottes, Augapfel an. Wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Der Augapfel, das ist dieses Ding da, ne, irgendwie, wo keiner will, dass du da mit den Fingern irgendwie raufgehst, ne. Das war ganz lustig. Ich bin dieses Jahr zweimal operiert worden, links und rechts, grauer Star. Also meine Linse hat sich langsam eingetrübt, es wird langsam Nacht, ne? Und also das ist ganz einfach, was man da macht. Man legt sich da hin und vorher hat man so ein paar beruhigende Tropfen da gekriegt, aber man ist hellwach, also zumindest ich war da hellwach, zu 95% macht man die OPs heute so, ne? Und dann wird von der Seite ein Schnitt gemacht, dann geht man da mit dem Gerät ran, zertrümmert die Linse, die da drin ist, saugt die ab. Und ich wusste, das Bild tut weh. Also, ne? Also, ne? Dann saugt man die ab und dann gibt's so eine Plastiklinse, die ist zusammengefaltet, die wird dann da reingeschoben und dann faltet die sich auf. Und weil die jetzt aufgefaltet größer ist, ist dieser kleine Schnitt, den man gemacht hat, ausreichend, um die jetzt zu halten. Also da kommt die nicht wieder raus. Also sollte sie zumindest nicht. Dann wird nochmal so ein bisschen nachgeruckelt, damit die am richtigen Platz liegt. Und dann ist alles super, ne? Und also in meinem Fall war das so, dass ich, also die Wochen danach beim linken Auge, das war bei mir wesentlich schlimmer als das rechte, dass ich die Wochen danach die ganze Zeit dachte, warum ist das so hell? Ja, also eine wunderschöne Operation, da kann man richtig dankbar werden für das, was medizinisch heute so geht. Okay, Gott sagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Das ist ein scharfes Bild. Da merken wir, ne, da setzt bei uns schon das Zucken ein. Ich bin bei einem, also damals mein bester Freund in der Schulzeit, bin ich dabei gewesen, als der seine erste Kontaktlinse bekommen hat. Also die ist ihm eingesetzt worden im Laden. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann war der Job, zu Hause diese Linse rauszukriegen, halbe Stunde Pause zu machen und wieder reinzukriegen, ja. Nachdem wir 3 Stunden im Bad waren, war es geschafft, ja. Also, sich selber ins Auge ranzugehen, ne. Also wirklich, wir haben alles, also es war, irgendwie war es auch witzig, ja. Aber es war schon sehr dramatisch irgendwie so, ne. Also, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Wenn du alles, was du heute aus dieser Predigt mitnimmst, wenn es das ist, dann hast du viel begriffen. Dann hast du viel begriffen. Du bist Gott so verbunden, dass es ihn schmerzt, wenn man dir wehtut. Und nicht einfach nur irgendein Schmerz. Es ist schon das Körperteil genommen, wo wir irgendwie alle so ein bisschen zucken. Ich komme am Ende nochmal auf das Bild zurück, aber jetzt erstmal das. Die Bibel beschreibt, und das werde ich jetzt nicht im Detail alles nochmal machen, die Bibel beschreibt, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Und es gibt ein Bild, das das vielleicht so ein bisschen versuchen kann aufzugreifen. Also an dem kann man das so ein bisschen deutlich machen. Es ist nämlich so, dass ich durchaus in der Lage bin, euch so ziemlich jede Frage dieser Welt zu beantworten. Alles, was ich dafür brauche, ist Zugang zum Netz. Der Typ, der sich bei mir um meine Laptops kümmert, ich bin so technikaffin, wie man als Pastor nur sein kann. Der Typ, der sich um meinen Laptop kümmert, der sagt, er liebt diesen Spruch, ich habe das Internet kaputt gemacht. Weil er sagt, wenn du das geschafft hast, dann solltest du dich flach auf den Boden legen, Hände hinterm Kreuz, ne, weil gleich kommen sie durch die Scheibe. Ja, das finde ich immer nett, irgendwie ist ganz niedlich irgendwie so, ne. Aber es beschreibt eigentlich ganz gut was. Also Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns. Das heißt, ich habe kompletten Zugang zu aller Weisheit dieser Welt. Ich habe kompletten Zugang zu aller Liebe dieser Welt. Ich habe kompletten Zugang zu allem, was heil ist in dieser Welt. Aber das habe ich nur, weil ich einen Zugang habe. Das ist nicht meins, sondern das ist in mir drin. Das wäre so, als wenn dieses Teil jetzt so in mich rein operiert wäre. Gott bewahre uns davor. Na? Aber es zeigt so ein bisschen was. Ne? Ich habe so ein kleines Stück, mit dem ich irgendwie verbunden bin mit den Datenbanken dieser Welt. Wenn ich Christ bin, dann geschehen ganz viele Dinge. Und manches davon merkt man verhältnismäßig schnell, andere Dinge so ein bisschen verschoben und andere Sachen sind eher wie so ein Aufdimmen von Licht. Es wird heller und heller und heller und das geht irgendwie über Jahrzehnte und irgendwann stirbt man. Und eins dieser Dinge, die aufdimmen, ist Gott in uns. Das ist da von Anfang an, aber das ist so ein bisschen so, wie wenn man mir ein Handy in die Hand drückt. Ja, also ich brauche einfach viel, viel länger als andere, um auch nur die Hälfte von dem rauszukriegen, was dieses Ding kann. Ja, und das letzte Viertel werde ich wahrscheinlich bis zu meinem Tod nicht entdecken. Es gibt andere, also es gibt der durchschnittliche 8-Jährige, kriegt mehr aus diesem Ding schneller raus als ich. Aber mit der Übung und mit der Zeit und Schritt für Schritt für Schritt komme ich da langsam rein und kann zumindest das für mich nutzbar machen, was ich für mich so brauche. Bis mir dann irgendwer erklärt, dass andere Dinge, die ich brauche und die ich bisher ohne das da gemacht habe, dass ich die auch damit machen kann. Auch das ist irgendwie Christsein, dass wir denken, Gott ist dafür zuständig. Wir haben gerade gesungen, dass wir reingewaschen sind durch das Blut. Das ist ein Bild, das aus der Bibel kommt. Das ist sozusagen die Metapher dafür, dass Christus für uns gestorben ist. Und wir steigen manchmal so ein in das Christsein, dass wir merken, hey, das, was mich getrennt hat von Gott, das ist vom Tisch. Und das ist schon irgendwie super. Aber das ist so ein bisschen so, wie die Leute, die früher... ich weiß, jetzt kommt bestimmt das falsche Gerät, ne? Aber es gibt so diese Geräte, die hatten früher diese Steckplätze und mit jedem, also immer wenn du so einen Stecker getauscht hast, gab es ein anderes Spiel. Und es gibt einige Leute, die haben über Jahre hinweg nicht rausgekriegt, dass man außer Tetris auf diesem Ding noch was anderes spielen kann. Die dachten, die haben ein Tetris-Spielgerät in der Hand. Ja, das reicht ja eigentlich auch. Tetris ist genug, um glücklich zu werden. Aber ne, man konnte das auch ändern und konnte was anderes reinstecken. Und so ist das ja auch manchmal mit unserem Christsein. Also wir sind verbunden mit allen Ressourcen Gottes. Aber wir denken, dass es reicht, dass Christus für uns gestorben ist und dass uns nichts mehr trennt von Gott und dass es keine Schuld mehr gibt in meinem Leben, die mich beschämen soll, die mich anklagen soll, die mich niederdrücken soll. Und da denken wir manchmal, damit ist es. Und das ist ja auch irgendwie gut. Tetris spielen macht Spaß. Aber dann kommt Gott und sagt, hey, ich habe hier noch ein paar andere Funktionen versteckt. Um ehrlich zu sein, eigentlich habe ich sie gar nicht versteckt, aber ich tu tu mal so, als wenn ich sie versteckt habe und ich erkläre es dir jetzt mal. Und so gehen wir rein in ein Leben mit Gott, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt offenbart sich mehr und mehr und mehr, dass Gott in uns wohnt. Dass von ihm etwas hineinfließt in unser Leben, dass er redet, dass er uns berührt, dass er uns die Augen öffnet. Christus in uns. Und wir, der Augapfel, wir in ihm. Das ist eine Verbindung, die Bibel aufzeigt, die irgendwie ohne Vergleich ist. In der Kinderstunde benutzt man gerne das Bild des Handschuhs. Der Handschuh sieht aus wie eine Hand, aber so richtig funktional wird das Ding ja erst, wenn ich da mit meiner Hand reingehe und wenn ich dann den Handschuh mit meiner Hand bewege. Das wird häufig verwendet als Bild dafür, dass der Geist Gottes in uns hineinkommt. Ja, dass wir durch Gottes Geist erst in die Lage versetzt werden, uns so zu bewegen, wie Gott uns mal geschaffen hat, wie Gott uns konzipiert hat. Aber das Bild ist insofern ja schwach, als dass ich ja auch in ihm, also ich bin dann wieder in ihm und er ist in mir und ne, dieses doppelte Bild, das ist so schwierig. Und wenn man das übertreibt, dieses doppelte Bild, dann wird es auch ein bisschen schräg. Also wenn man sich fragt, wohin können Christen abdriften, dann ist eine der Möglichkeiten, wohin Christen abdriften können, so im Laufe der Kirchengeschichte hat man das ungefähr 70 Mal erlebt, dass Gott nur noch in mir ist. Also dass Gott außerhalb von mir gar keine Rolle mehr spielt. Dass man so tut, als wenn Gott komplett in mir ist. Das fing mit den Gnostikern im 2. Jahrhundert an und du kannst eine nette Linie quer durch die Kirchengeschichte ziehen, wie diese Gruppen eine nach dem anderen immer hochgesprungen sind und gesagt haben, wir haben da was erkannt. Und wir haben da noch mehr erkannt und dann fängt das an mit irgendwelchen Sachen, die man dazu erzählt. Christus in mir, ich in Christus. Gott in mir, ich in Gott. Es gibt eine kleine Geschichte, die habe ich jetzt nicht als Bibelstelle rausgenommen, die aber auch vielen bekannt ist. Paulus, bevor er Christ geworden ist, er hat die Christen nicht gemocht. Er sagt von sich selber, ich war ein Eiferer für Gott. Was immer das auch ist, es klingt nicht so gut. Ich war ein Eiferer für Gott. Und ich war ein Radikalinski, würden wir, ne? So. Und er war beteiligt in der Hinrichtung des ersten Christen. Da war er ein Teil des Verfahrens. Wir würden ja heute sagen, ne, damit ein Verfahren rechtmäßig ist, muss es einen Ankläger geben, es muss einen Verteidiger geben, es muss einen Richter geben, es gehören ein paar Sachen dazu. Wenn jemand schuldig gesprochen wird vor Gericht und es war kein Rechtsanwalt dabei, dann kann man sagen, nee, also so geht das ja nicht. Da muss schon ein Rechtsanwalt dabei sein in unserem Staat. Und so war es in der Zeit rund um Paulus, dass bei bestimmten Verfahren im jüdischen Volk musste immer ein Theologe dabei sein. Wie gut, dass das vorbei ist. Also es musste immer ein Theologe dabei sein und der musste das Urteil bestätigen. Das war notwendig. Und das war in diesem Fall Paulus. Also Paulus hat sehr früh mit den Christen Kontakt bekommen in einer sehr aggressiven Art und Weise. Und das hat ihn so getrieben, so für die Sache Gottes die Christen irgendwie vom Erdball runter zu kriegen, dass er irgendwann auf eigene Faust zu den Leitern des damaligen Judentums gegangen ist und gesagt hat, ey, was ich von euch brauche, ist ein Brief für Damaskus. Ich gehe nach Damaskus und kümmere mich da mal um die Christen. Und dann ist er losgereist mit diesem Brief, mit dieser Erlaubnis. Und auf dem Weg dorthin begegnet ihm Gott, begegnet ihm Jesus. Und er hört eine Stimme und diese Stimme sagt, Saul, Saul, er nennt sich dann später um in dieses römische Paulus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist ja faktisch falsch. eigentlich hätte Gott ja, wenn er sich an die grammatischen Regeln gehalten hätte, hätte er ja sagen müssen, warum verfolgst du sie? Aber nein, wir sind sein Augapfel. Wir sind sein Augapfel. Gott identifiziert sich mit uns. Und das hat eine total schöne Seite von Schutz und Geborgensein und da drin sein. Aber wenn wir uns das richtig, richtig reinziehen, was das heißt, dann hat das auch manchmal so ein bisschen was Unheimliches. Gott ist einfach mit uns verbunden. Wir sind, was Gott angeht, 24 Stunden online. Wir wohnen eigentlich im Big Brother Containerdorf. Und Gott sieht uns die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was es für euch für ein Gefühl ist, dass die NSA jedes eurer Mails mitliest. Die meisten von uns können damit nur umgehen, indem sie es einfach verdrängen. Und einfach so tun, als wenn es nicht so ist. Ja, also ich denke, so geht es den meisten von uns. Dass wir es einfach, wir wissen, dass es passiert, aber wir spüren es nicht. Ne? Wir wollen es auch nicht spüren, weil das irgendwie ist ein komisches Gefühl. Ne? Also so gehen die meisten mit uns. Aber wie gehen wir damit um, dass Gott uns immer sieht? Wir könnten jetzt auch damit umgehen, ich glaube, dass viele das so tun, wir könnten damit auch so umgehen, dass wir es einfach verdrängen. Und das, man muss da ja nicht immer dran denken. Das muss einem nicht immer so klar sein. Ich glaube, das ist der Grund, warum bei Big Brother in der Regel unterdurchschnittlich intelligente Menschen mitmachen, damit die einfach langsam vergessen, dass die Kameras da hängen. Ja, also so. Ne? Also ich glaube, dass viele von uns ihr Christsein eigentlich so leben. Es gibt eine andere Variante. Die andere Variante ist zu sagen, Gott liebt mich. Er liebt mich hemmungslos. Er liebt mich. Und weil er mich liebt, ist das ein gutes Gefühl, dass er mich 24 Stunden am Tag sieht, meine Gedanken liest, alle meine Handlungen sieht, alles, was ich tue, alles, was ich nicht tue, meine Gefühle und meine Abgründe kennt. Hey, das ist ein gutes Gefühl, weil Gott mich liebt. Und ich merke, dass es für viele Christen ein mühsamer Weg ist, von der einen Seite des damit Umgehens, dass Gott mich immer sieht, zur anderen Seite rüber zu wechseln, so langsam Schritt für Schritt. Für viele ist das so, dass wenn sie anfangen, Christen zu werden, dass sie, Gott sei Dank, das gar nicht so richtig realisieren, was das alles heißt. Weil auch ihr Bild von Gott häufig so getrübt ist. Weil sie eine Vorstellung von Gott haben, die letztlich unterm Strich sagen muss, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie der eigentlich tickt. Der ist irgendwie gut, aber wie gut? Also ich meine, so gehen manche Politiker mit der NSA um, ne? Die meinen das gut mit uns, wir hoffen, dass sie es richtig gut mit uns meinen, ne? So kann man ja sein Christsein leben. Aber richtig gut, richtig, richtig gut wird es ja erst, wenn wir da ankommen, dass Gott einfach nur gut ist. Dass er Liebe ist, Licht aus reinem Licht. Dann ist auf einmal dieses Ding, Gott sieht mich, Gott hört mich, Gott spürt mich. Dann ist das eine richtig gute Nachricht. Eine richtig gute Nachricht. Manche von uns haben Erfahrungen damit gemacht, abends das erste Mal weg zu sein und die Kinder haben keinen, der da auf sie aufpasst, aber was man ihnen gegeben hat, ist eine Telefonnummer. Oder zwei Telefonnummern. Oder drei. Also es gibt einem selber ein gutes Gefühl, aber viel wichtiger ist ja, dass die Kinder das gute Gefühl haben. Das funktioniert aber nur, wenn ich als Kind meinen Eltern traue. Wenn ich denke, ich rufe da jetzt an auf dieser Nummer und vielleicht gehen meine Eltern ran. Ja? Dann ist dieser Abend purer Horror für die Kinder. Dann will man auch gar nicht ausprobieren, ob die Nummer funktioniert. Weil es könnte ja die Bestätigung kommen, dass die Nummer nicht funktioniert. Und versteht ihr, manches von dem, was wir als Christen leben, ist genau auf dieser Ebene. Genau auf dieser Ebene. Themen, für die wir lieber gar nicht erst beten. Weil sie uns zu dunkel sind im Umgang mit Gott. Weil sie uns zu peinlich sind. Weil wir gar nicht wollen, dass Gott zeigen könnte, dass er nicht reagiert. Ich gehe mit euch nochmal in eine Stelle im Neuen Testament, Kolosserbrief. Da ist von einem Geheimnis die Rede. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Ihnen, das ist uns, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Also so richtig verstehe ich das nicht, ist mir irgendwie grammatisch ein bisschen zu kompliziert. Aber irgendwie ist das was, wow. Ne? Und was ist das? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also Gott hat eine Hoffnung für diese Welt. Gott guckt sich diese Welt an und sagt, ah, es könnte funktionieren, Hoffnung. Und wie sieht diese Hoffnung aus? Diese Hoffnung ist Gott in uns, den Christen. Wir sind Gottes Hoffnung in dieser Welt. Ihn verkündigen wir, eben diesen Christus in uns, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen oder ermutigen, ist dasselbe Wort, und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Komisches Wort, ne? In Christus darstellen. Ja, in Christus sichtbar machen. In Christus greifbar machen. Dass sich Leute begreifen als in Christus seiend. Also was denn nun? Wovon redet er? Redet er jetzt von Christus in uns oder wir in Christus? Nein, er redet eben von beidem. Worum ich, Paulus, mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Paulus sagt, das ist mein Job. Das ist mein Auftrag. Klar zu machen, den Menschen klar zu machen, Mensch für Mensch für Mensch, Christen und Nicht-Christen, Schritt für Schritt zu helfen, zu verstehen, Gott will in dir wohnen und du darfst wohnen in ihm. Verbunden, einfach verbunden. Der Gott, dem wir dienen, der Gott, den wir anbeten, der Gott, vor dem wir unser Herz ausschütten, der ist so dicht an uns dran. Das ist der Hammer. Er spürt uns. Er teilt unseren Schmerz. Er teilt unsere Freude. Er spürt uns. Ich gehe nochmal zurück zu dem Augapfel und dann lasse ich euch damit allein. Im 5. Buch Mose Kapitel 32 ist da von den Juden die Rede, aber es meint das Volk Gottes, und das Volk Gottes ist über die Geschichte hinweg auch immer mal wieder eine andere Größe. Heute sind es auf jeden Fall die Christen, / die Juden, Klammer, Fragezeichen, Klammer zu, so. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Ich lese nochmal im Zusammenhang 9 bis 12. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob das Maß seines Erbteils. Was meint das? Also, es meint, hier dieses Bild ist reingenommen, wie als wenn bei der Erschaffung der Welt zugeteilt wurde, wer was bekommt. Und Gott bekommt also hier, Jakob bekommt Gott. Wir sind hier im 5. Buch Mose. Zu diesem Zeitpunkt ist schon lange klar, dass Gott nicht einfach nur für die Israeliten Gott ist und so weiter und so fort. Aber es ist ein Bild, das den Leuten, die zugehört haben, total vertraut war. Das Verteilen bei einer Erbschaft. Also Gott wurde gesagt, Jakob gehört dir. Und dann wird gesagt, dass er fand ihn, also nachdem er wusste, es gehört mir, jetzt hat er ihn gesucht. Wo fand er ihn? Im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt. Seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. So leitet ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Er hat sich das mit niemandem geteilt. Das Bild des Augapfels ist auch das Bild eines eifersüchtigen Gottes. Wenn du denkst, dass du einen eifersüchtigen Ehepartner hast, dann sage ich dir, dein Gott ist eifersüchtiger. Gott ist, was die Frage nach Gott angeht, so ein 0 und 100 Typ. Entweder ist er dein Gott und kein anderer oder nicht. Es geht nicht, dass man so ein bisschen Christ ist und dann gibt es noch irgendwie so die ganzen anderen Varianten, die man noch so dazu mischen kann im Gebrauchtwarenladen der Religion. Hier an dieser Stelle wird das mit dem Bild des Augapfels wieder beschrieben. Wir sind so mit ihm verbunden. Da kann man nicht irgendwie sagen, naja, so ein bisschen. Wir sind auch so ein bisschen sein Augapfel. Und mal nicht oder irgendwie so, ne? Was ich dir gerne mitgeben würde, ist, morgen, übermorgen, wisse, dass Gott dich spürt. Egal, was kommt. Er spürt dich. Und weil er dich spürt, redet er mit dir. Lässt er Dinge von sich in dich hineinfließen. Mach die Ohren auf. Hör zu. Hör zu. Ich bete mit uns. Herr, ich bin dir dankbar, dass Paulus vom Geheimnis redet. Dass er nicht so tut, als wären das einmal einfach so ein Begreifen ist. Jesus, und deswegen bitte ich dich, dass du uns in dieses Geheimnis mehr und mehr und mehr hineinführst. Dass wir mehr und mehr verstehen, dass es mehr und mehr Teil unseres Selbstverständnisses wird, unseres Selbstbildes. Und Geist Gottes, ich bitte dich, komm. Nimm Platz in unseren Herzen. Breite dich aus. Komm rein in die dunklen Räume. Lass dein Licht leuchten. Komm, Geist Gottes.
Amen.